Die Erzählung von Abraham und Isaak auf dem Berg Moria bleibt eine der eindrücklichsten Szenen der Heiligen Schrift. Auf den ersten Blick ist sie eine dramatische Prüfung des Glaubens, bei genauerer Betrachtung aber öffnet sich ein mehrschichtiges Bild, das Christus in seinem Weg zum Kreuz, die stellvertretende Liebe Gottes und die Quelle echter Verheißung zeigt. Welche Einsichten gewinnt unser Glaube, wenn wir dieses Bild als Offenbarung Christi lesen, und wie verändert das unsere Gemeinschaft mit dem Vater im Alltag? Isaak als Typus Christi, Weg, Gehorsam und Gemeinschaft. Die Szene in 1. Mose 22 erscheint auf den ersten Blick als eine äußere Abfolge, Vater und Sohn ziehen hinauf zum Berg, Holz liegt auf der Schulter des Jungen, das Brandopfer ist bereit. Wer genauer hinsieht, entdeckt in diesem Gang jedoch mehr als nur ein Ritual. Isaak trägt nicht nur Holz, er teilt den Weg mit Abraham, er teilt die Last und damit eine intime Gemeinschaft im Ziel der Hingabe. Das Bild legt nahe, dass Nachfolge nicht allein aus Gehorsam gegenüber einem Befehl besteht, sondern aus einer stillen Übereinstimmung des Herzens mit dem Vater, aus einem gemeinsamen Aufbruch in die Wirklichkeit des göttlichen Zwecks. Isaak ging denselben Weg zum Berg Moria, den später der Herr Jesus auf dem Weg nach Golgatha nahm. Bevor Christus das Kreuz auf sich nahm und nach Golgatha ging, trug Isaak das Holz für das Brandopfer und ging denselben Weg. Und Jesus wurde an demselben Berg gekreuzigt, auf dem Isaak auf den Altar gelegt worden war. So erkennen wir, dass Abraham ein Sinnbild des Vaters ist und Isaak, der das Holz auf den Schultern trug, ein Sinnbild des einziggeborenen Sohnes Gottes. Im Blick auf Jesus findet dieses Bild seine Erfüllung, nicht nur äußerlich folgte er dem Weg der Hingabe, sondern innerlich stimmte er sich dem Willen des Vaters zu. Zur Untermauerung steht die Angabe des Evangeliums, die das Ringen und zugleich die Einlassung Jesu im Gebet schildert, so heißt es in Matthäus 26, 39, und er ging ein wenig weiter, fiel auf sein Angesicht und betete und sagte, mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Dieses Wort zeigt, dass Gehorsam in der Nachfolge nicht die Auslöschung des Selbst ist, sondern die freie Übergabe des Wunsches an den Willen des Vaters, die in Gemeinschaft und Vertrauen geschieht. Die Konsequenz für unser Leben in Gemeinschaft mit dem Vater liegt weniger in äußerlichem Tun als in dem Ruf zu innerer Konsonanz, den Weg teilen, die Last nicht allein tragen, das Herz auf das Ziel richten. So wird aus dem Handelnden nicht nur ein Befehlsempfänger, sondern ein Mitgehender in der Absicht Gottes. Dies mag Mut machen, die Straße der Hingabe ist kein isoliertes Opfer, sondern ein gemeinsamer Weg mit dem, der uns beruft und führt. Und er ging ein wenig weiter, fiel auf sein Angesicht und betete und sagte, mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Die Erzählung lädt dazu ein, die eigene Nachfolge nicht als einzelne Leistung, sondern als Teilnahme an der gemeinsamen Bewegung von Vater und Sohn zu sehen. Wenn das Herz still wird und sich dem Willen Gottes anvertraut, entsteht ein Raum für Gemeinschaft, in dem Lasten geteilt und das Ziel klarer sichtbar werden. Es ist erbaulich zu wissen, dass diese Nähe nicht aus Pflicht, sondern aus geteiltem Sinn erwächst. Das Lamm als Ersatz, Stellvertretung und menschliche Gefangenschaft. Das zentrale Moment in 1. Mose 22 ist die überraschende Wendung, dort, wo der Sohn zu sterben scheint, tritt ein anderes Geschöpf vor die Stelle des Opfers. Abraham findet einen Widder, eingefangen von seinen Hörnern in einem Dickicht, und bringt ihn als Brandopfer dar. Dieses Bild verschiebt die Aufmerksamkeit, nicht das Opfer des Sohnes bleibt das letzte Wort, sondern die stellvertretende Gabe, die den Lauf der Geschichte verändert. Die Realität der Stellvertretung wird dadurch sichtbar, nicht als bloße theologische Formel, sondern als dramatische, konkrete Begebenheit im Leben eines Gottesmenschen. Vers 13 lautet, Abraham hob seine Augen auf und sah, und siehe, hinter ihm ein Widder, der mit seinen Hörnern in einem Dickicht verfangen war, und Abraham ging hin, nahm den Widder und opferte ihn als Brandopfer anstelle seines Sohnes. Hier sehen wir, dass nicht der Sohn, sondern der Widder, das Lamm, getötet wurde. Wer wurde am Kreuz getötet, der Sohn Gottes oder das Lamm Gottes? Es war das Lamm Gottes, das getötet wurde. In 1. Mose Kapitel 22 Vers 13 sehen wir ein Widder, der mit seinen Hörnern in einem Dickicht verfangen war. In der Bibel stehen Hörner für Kampfkraft. Christus besitzt diese Kampfkraft, doch sie war in einem Dickicht verfangen. Die Schrift bringt diese Wahrheit auf den Punkt, wenn Johannes den vollmächtigen Titel ruft, so heißt es in Johannes 1,29, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Dass das Lamm die Schuld wegträgt und die Macht des Sturzes in sich aufnimmt, lässt sich auch so deuten, dass göttliche Kraft sich in das Gefüge der menschlichen Lage hineingibt. 1. Petrus 3,18 fügt hinzu, denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott hinführe. Hier wird nicht nur ein Akt beschrieben, sondern das Wesen eines stellvertretenden Zugangs, Gottes Heilswirklichkeit begegnet unserem Gefangensein und nimmt dessen Last in sich auf. Aus dieser Betrachtung erwächst Dankbarkeit und eine tiefe Ruhe, wer stellvertretend getragen ist, lebt nicht in der Unsicherheit eigener Sühneleistungen, sondern in der Gewissheit einer übernommenen Schuld. Das Bild des Gefangenenwidders erinnert daran, dass Gottes Eingreifen nicht passiv bleibt, sondern die Kraft des Retters sichtbar macht, der bereit ist, in unsere Verstrickungen hineinzutreten, um uns als sein Eigentum freizukaufen. Am folgenden Tag sah er Jesus zu sich kommen und sagte, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott hinführe, einerseits im Fleisch zu Tode gebracht, andererseits aber im Geist lebendig gemacht. Die Erfahrung der Stellvertretung wirkt befreiend, zu wissen, dass die Last nicht zuletzt an uns hängen bleibt, erlaubt ein Leben in Ruhe vor Gott. Dieses Bewusstsein nährt Dankbarkeit und öffnet das Herz für jene, die von Schuld und Gefangenschaft geplagt sind. Es erinnert daran, dass wahre Rettung durch ein vorbehaltloses Hingeben geschieht, das tief in die menschliche Wirklichkeit hineinwirkt. Verheißung und Vermehrung, der Same, der Segen bringt. Die Erzählung von Abraham und Isaak endet nicht mit Verlust, sondern mit Vermehrung. Als Abraham bewiesen hat, dass er bereit ist, Gott alles hinzugeben, spricht der Herr Segen über ihn aus, ein Segen, der weit über das unmittelbar Sichtbare hinausreicht. Die Verheißung an den Samen wird nicht annulliert, sondern in eine neue Dimension gesetzt, aus einem gegebenen Sohn wird eine Zahl ohne Zahl, eine geistliche Nachkommenschaft, die durch Gottes Treue wächst. In 1. Mose 22 erkennen wir ein grundlegendes Prinzip, was Gott uns gibt, vermehrt sich. Gott gab Abraham einen Isaak, und Abraham bot ihn Gott dar. Aus diesem einen Isaak wurden Sterne und Sandkörner ohne Zahl. Wenn wir Gott also zurückgeben, was er uns gegeben hat, wird seine Gabe in uns vermehrt. Die Schrift fasst die Sache der Verheißung punktiert zusammen, so heißt es in Galater 3,16, dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesprochen und seinem Samen. Er sagt nicht, und den Samen, als über viele, sondern als über einen, und deinem Samen, der Christus ist. Diese Wendung macht klar, dass die Vermehrung nicht zuerst ein demografisches Ereignis ist, sondern ein messianisches Geschehen. Der versprochene Same ist Christus, in dem alle Völker gesegnet werden. So wird aus der Treue eines Einzelnen die Grundlage für die Vergrößerung einer geistlichen Gemeinschaft. Für die Gemeinschaft mit dem Vater heißt das, Geben und Treue eröffnen Räume für göttliche Vermehrung, wobei das Ziel stets größer ist als das Sichtbare. Die Verheißung entfaltet sich in Christus und strömt in eine wachsende Gemeinschaft hinein, die zum Empfang und zur Weitergabe dieses Segens berufen ist. Das ist tröstlich und ermutigend zugleich, Gottes Wege führen aus der Hingabe heraus zu überraschender Fülle. Dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesprochen und seinem Samen. Er sagt nicht, und den Samen, als über viele, sondern als über einen, und deinem Samen, der Christus ist. Die Dynamik von Hingabe und Verheißung lädt dazu ein, das Wirken Gottes nicht nach menschlichen Maßstäben zu messen. Wenn das Herz in echter Ergebenheit steht, kann Gottes Antwort größer sein als die eigene Vorstellung, so wird aus dem Zurückgeben ein Raum, in dem göttliche Vermehrung beginnt. Diese Perspektive schenkt Hoffnung, Gott nimmt, um mehr zu geben, und führt seine Verheißung auf eine Weise zur Erfüllung, die Gemeinschaft und Zukunft öffnet. Herr, danke, dass du uns durch das Bild von Moria den Sohn und das Lamm offenbart hast. Lehre mich, dem Vater zu vertrauen wie Christus, das Opfer deines Sohnes als meine Rettung zu lieben und alles, was du mir gibst, für dein Reich zurückzugeben. Vermehr, was ich hingegeben habe, zur Ehre deines Namens und zur Verherrlichung Christi. Amen.